Der Manfred hat es schon angekündigt. Wir wollen uns an den nächsten fünf Sonntagen oder in den nächsten fünf Predigten mit einem neuen Thema beschäftigen, das uns alle betrifft. Und das Thema lautet Leben in geklärten Beziehungen. Warum, glaube ich, ist das Thema wichtig? Ich glaube, dass jeder von uns schon von Geburt an mit dem Thema Beziehung konfrontiert ist. Wir werden geboren und schon, wenn wir im Mutterleib sind, bildet sich eine Beziehung heran zu der Mutter und sogar zu der Welt, die da draußen ist. Und dann kommen wir auf die Erde und wir leben hier und wir fangen an zu verstehen, wie unsere Mutter aussieht, wie sie riecht, wie sie sich anfühlt. Und dann bauen wir eine Beziehung auf zu unserem Vater und zu den Menschen um uns herum. Wir werden Erwachsener und lernen im Kindergarten vielleicht andere Kinder kennen, zu denen wir Beziehungen aufbauen. Unsere Verwandten, Opa, Oma und diese ganzen Personen lernen wir kennen. Dann kommen wir in die Schule und lernen Schulkollegen kennen. Und vielleicht entweder vorher oder auch in dieser Zeit merken wir schon, wir treten in Beziehung zu Menschen, die nicht alle nur einfach sind. Wir fangen an, den Überblick zu verlieren. So viele neue Gesichter, man kann gar nicht mehr jeden kennen. Man lernt auch sich selbst zum ersten Mal irgendwie kennen in dieser ganzen Grundschulzeit und fragt sich, wer bin ich eigentlich und wer sind die anderen und wie orientiere ich mich? Sind die anderen größer, sind die anderen kleiner als ich? Diese ganzen Vergleiche, die reinkommen. Und dann kommen wir in die Schule und dann werden die Noten geboren und wir kriegen da auch Beurteilungen, wie wir uns, wie wir unseren Wert zu definieren haben und so weiter. Und wir treten in Beziehung zu Lehrern und zu Schülern und dann geht das nachher weiter mit den Arbeitskollegen und den Chefs und den Vorgesetzten, den Untergebenen, mit den eigenen Kindern vielleicht oder dem eigenen Partner. Also unser ganzes Leben ist voll von sogar persönlichen Beziehungen. Und darüber hinaus gibt es dann noch die Beziehungen, die wir zur Umwelt generell generieren können, zu unserer Arbeitsstelle generieren. Zu der Umwelt, wie wir damit umgehen. Vielleicht zu bestimmten Produkten, die wir besitzen, wo wir Beziehungen aufbauen. Also unser Leben ist voll von Beziehungen. Und die Bibel selbst bestätigt das im ersten Buch Mose schon in der Schöpfung, als Gott den Mann schafft oder den Menschen Adam schafft und merkt, dass der Mensch irgendwie auf der Suche ist, weil er keinen findet, der ihm gleich ist. Und dann sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und da merken wir, dass der Mensch ein tiefes Bedürfnis nach Beziehung hat, sich mitzuteilen und seine tiefsten inneren Anliegen und Wünsche, Sehnsüchte irgendwo preisgeben und teilen zu können. Wir erleben vielleicht heute Beziehungen nochmal auf einer ganz anderen, neuen Dimension. Ich hatte überlegt, wie kann man Beziehungen eigentlich am besten darstellen? Und mir kam das Bild von dem Seil. Die einfache Schnur ist vielleicht die einfachste Beziehung, die wir definieren können, meine Beziehung zu mir selbst. Und was mit einer einfachen Schnur passieren kann, ist, dass sie ganz normal ist und dass sie belastbar ist und tragfähig ist. Aber es kann auch passieren, dass in dieser Schnur sich Knoten bilden und dass wir merken, selbst meine eigene Beziehung zu mir selbst ist in irgendeiner Weise gestört. Das ist der Aspekt, über den wir heute sprechen wollen. Wie ist eigentlich meine Beziehung zu mir selbst? Aber es gibt noch andere Facetten, über die wir sprechen wollen im Laufe dieser Wochen. Und das können eben die ganze Bandbreite an Beziehungen sein. Wir nehmen fünf Themen konkret raus. Stefan, vielleicht kannst du einmal. Ja. Also meine Beziehung zu mir selbst. Und dann gibt es diese weitere Beziehungsdimension, die für uns als Christen mit die wesentliche ist und vielleicht auch für die, gerade für die, die das nicht denken, dass diese Beziehungsdimension wichtig ist. Meine Beziehung zu Gott, die Beziehung zwischen Gott und mir. Das ist die allererste Beziehung, in die der Mensch hineingestellt wird. Bevor die Beziehung zu dem Partner da war oder seine Beziehung zu sich selbst da war, war seine Beziehung zu Gott da. Also am nächsten Sonntag werden wir uns mit dem Thema, mit der Fragestellung meine Beziehung zu Gott beschäftigen. Dann gehen wir weiter in die Frage hinein, wie ist meine Beziehung denn zu meinem Umfeld? Und dazu gehört mein Partner. Wir nehmen dieses Thema aber bewusst mit rein, um bewusst die Problematiken auch anzusprechen, die in dem Bereich entstehen und wie wir da ja in geklärten Beziehungen leben können. Dann meine Beziehung zum Nächsten ganz grundsätzlich, ganz allgemein. Und dann gibt es dieses große Netz. Ich habe überlegt, wie ist das mit dem Seil? Was kann man aus Seilen alles machen? Ihr kennt vielleicht damals noch die Fischernetze, die kannte man früher. Heute sind das dann vielleicht die Tornetze, wo unterschiedliche Seile miteinander verknüpft sind. Und diese Verknüpfungen ergeben Beziehungsnetze. Also da, wo wir mit unserem Nächsten in Beziehung stehen. Und wir können das Ganze noch weiter spinnen. Vielleicht habt ihr diese Brückenkonstruktionen im Kopf, was Seile noch für eine tragfähige und für eine verbindende Wirkung haben können. Und eine ganze Brücke, vielleicht stellvertretend oder sinnbildlich für Lasten, die in unserem Leben getragen werden, auf der Last von vielen, vielen, vielen einzelnen Seilen beruht. Und weil diese Seile vorhanden sind, hält diese ganze Brücke in sich stand. Diese Brücke braucht geklärte Beziehungen, geklärte Verbindungen, sonst würde sie zusammenstürzen. Ich glaube, dass letztendlich unsere Gesellschaft ganz genauso funktioniert. Wenn zu viele Beziehungen innerhalb unserer Gesellschaft oder nehmen wir den kleineren Bereich, innerhalb unserer Familie gestört und zerstört sind, dann bricht diese Brücke zusammen. Also was wir wirklich brauchen, sind geklärte und sind gesunde Beziehungen, damit unser Leben, damit unsere Gesellschaft, damit diese ganze Welt funktionieren kann. Die Bibel selbst oder Gott beschreibt diesen Wunsch und nennt es das oberste Gebot, an das wir uns als Menschen zu halten haben oder was für uns das wichtigste Gebot ist, folgendermaßen. Steht in Lukas 10 und stand übrigens heute Morgen in ähnlicher Form auch in der Tageslosung. Da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Also hier werden diese Beziehungsebenen angesprochen. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir wollen uns genau mit diesen Punkten beschäftigen. Wir fangen an bei meiner Beziehung zu mir selbst, gehen zu unserer Beziehung zu Gott und gehen zu unserer Beziehung zum Nächsten und fragen, wie können wir da in geklärten Beziehungen leben? Ihr hattet vorhin beim Einstieg schon kurz was über ungeklärte Beziehungen gesagt. Und mir war nochmal wichtig oder ist nochmal wichtig dazu zu sagen, dass ungeklärte oder kaputte Beziehungen uns viel kosten. Eine zerstörte Beziehung kostet uns viel Nerven, weil wir uns ständig an einer Person oder an einer Sache aufreiben und wir merken, wir kommen da nicht vorwärts, weil die Beziehung nicht geklärt ist. Sie kosten uns, ich habe es mal Lebenskraft genannt, weil wir merken, dass da, wo ungeklärte Beziehungen sind, wir unglaublich viel Energie weggezogen bekommen, die uns fehlt. Wir fühlen uns danach matt oder erschöpft. Und vielleicht aus dem wirtschaftlichen Aspekt oder ökonomischen Aspekt könnte man sagen, gestörte Beziehungen kosten uns Geld und sie kosten uns auch Zeit. Zeit ist ja oft Geld in der Wirtschaft. Also überall da, wo wir nicht wirklich miteinander arbeiten, weil wir nicht die Sachthemen bearbeiten, sondern weil wir in den Beziehungsfragen hängen und sie immer noch nicht bearbeitet haben. Oder weil immer wieder Beziehungsfelder auftreten, wo wir merken, wir kommen einfach nicht übereinander und es passt nicht. Und an wie vielen Stellen wird Zeit vergeudet und wird Arbeitskraft vergeudet, weil wir unsere Beziehungen nicht klären. Man kann das wahrscheinlich zahlenmäßig gar nicht beziffern. Es gibt ja Studien darüber, wie viel ein Arbeitsstellenwechsel kostet. Den kann man ökonomisch beziffern. Man kann beziffern, was eine Krankheitsphase von 2 oder 3 Wochen kostet. Aber ich glaube, man kann kaum beziffern, was Beziehungsprobleme innerhalb einer Firma oder eines Unternehmens oder auch einer Gemeinde kosten. Weil Beziehungen überall sind und weil auch gestörte Beziehungen leider überall sind. Aber meine Einladung ist, dass wir über unsere Beziehungen in den nächsten Wochen gezielt nachdenken und uns herausfordern lassen und sagen, da wo ich ungeklärte Beziehungen habe, zu mir, zu Gott, zu meinem Nächsten, da möchte ich versuchen, neu dran zu gehen und mich von Gott berühren zu lassen, bewegen zu lassen, weil vielleicht Änderung möglich ist. Nicht durch mich, aber durch seine Kraft, durch Gottes Kraft. Ich weiß, dass bei dem Thema Beziehungen so viele unterschiedliche Facetten sind, die ich gar nicht ansprechen kann. Ich kann, wenn ich über Beziehung spreche, nur aus meiner Position sprechen. Ich als Individuum lebe meine Beziehung, er lebe meine Beziehung auf eine Art und Weise. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwen anders hier vorne hinstellen würde und sage, erzähl mal was von dir, wird sich das ganz anders anhören. Und er zieht ganz andere, vielleicht ähnliche Schlussfolgerungen, aber er wird ganz andere Dinge erlebt haben und erfahren haben. Und von daher möchte ich euch bitten, dass wenn ich von mir erzähle, und das werde ich heute und möchte ich heute tun, dass ihr das nicht als das universelle Prinzip seht oder das habe ich aber so gar nicht erlebt oder dass ihr denkt, da kann ich nichts mit anfangen, sondern versucht, den Kern dessen, was ich erlebt habe, auf eure Dinge zu übertragen und anzuwenden. Und ich fände es spannend, wenn ihr mit dem, was auch ihr erlebt und erlebt habt, euch auch äußert. Das kann die Möglichkeit sein, das im Gottesdienst zu tun. Wir haben, wie gesagt, die nächsten Sonntage dazu ausreichend Zeit und wir haben auch unterschiedliche Gottesdienstformen. Und wenn ihr merkt, mich bewegt ein Thema in Bezug auf meine Beziehung, dann kommt gerne auf uns zu. Ihr könnt das gerne vorbereiten und teilt uns das mit. Dann können wir das in die Gottesdienste mit einbauen. Ihr habt Möglichkeiten, Zeugnisse zu geben. Oder nutzt die Kleingruppen, die wir haben, und sprecht an der Stelle über die Dinge, die euch bewegen, wo ihr merkt, da fällt es mir schwer, in geklärten Beziehungen zu leben. Oder da habe ich dieses oder jenes erlebt und das ist wertvoll, den anderen das mitzuteilen. Oder nutzt Zweierschaften oder Freunde, mit denen ihr sprechen könnt. Nutzt die Fahrt nach Hause oder das Gespräch am Mittagstisch, um euch darüber zu unterhalten. Was auch immer ja, euch wichtig wird, teilt das. Denn ich glaube, wir reden sehr, sehr, sehr viel, gerade auch in unserer Kultur, und viel über Belanglosigkeiten und über Themen, die vielleicht auch interessant sind, aber am Ende nicht wirklich viel Effekt haben. Fangt an zu sprechen über eure Beziehung, über das, was euch bewegt. Ich hatte gesagt, dass ich heute persönlich von mir erzählen will. Und an anderen Sonntagen in dieser Predigtreihe versuche ich bewusst auch andere Leute einzuladen, die aus ihrem Bereich erzählen können und mit diesem jeweiligen Aspekt. Ich sagte ja, dass meine Sicht immer nur beschränkt ist auf das, was ich erlebt habe. Genauso wird es den anderen Menschen gehen, die predigen. Und wir hoffen, dass wir eine Bandbreite herstellen können, dass am Ende auch eben ihr, als die hier sitzt, die ganz unterschiedlich sind, auch diese Bandbreite wahrnehmt und euch selbst vielleicht in unterschiedlichen Leuten mehr oder weniger wiederentdeckt. Also heute geht es um das Thema Leben in einer geklärten Beziehung zu mir selbst. Ich habe überlegt, wie ich das Thema aufziehe. Und habe gesagt, ich will es nicht aus einem allgemeinen Blickwinkel machen, weil dann gibt es ungefähr 10 Themenbereiche, mindestens, die ich ansprechen müsste, um das überhaupt umfassend zu beschreiben. Und ich könnte gar nicht zu den 10 Punkten was sagen, weil ich die gar nicht erlebt habe. Also habe ich mir gedacht, dann beschränke ich mich doch einfach auf mein Leben und das, was ich erlebt habe, wo ich in meiner Beziehung zu mir selbst an Grenzen kam, wo ich gestolpert bin, wo ich von Gott Heilung brauchte. Und glaube, dass manche dieser Themen auch für euch interessant sein können. Also diese Predigt wird mehr einen Zeugnischarakter haben, von dem, wie ich Beziehung zu mir selbst erlebt habe, durch was ich durch bin, in diesem Sinn. Und bin gespannt, was ja Gott euch dadurch zu sagen hat. Ich will das in 3 Phasen machen, die auch ungefähr meine Lebenszeit bisher so ein bisschen gekennzeichnet haben, vielleicht so jeweils in, ich bin jetzt 26, ich bin so ehrlich und sage euch das, vielleicht so ungefähr in Dritteln. Die ersten 10 Jahre, dann vielleicht nochmal wieder die gleiche Zeit und dann wieder. Was war die Phase 1 in meinem Leben, durch die ich maßgeblich geprägt war? Ich habe die genannt mein Selbstwert oder ich könnte auch sagen meine Selbstannahme. Ich bin in einer Familie groß geworden, die echt super war. Also ich kann mich da überhaupt nicht beklagen. Ich habe tolle Eltern, die mir von Anfang an einfach beigestanden haben, die mich unterstützt haben, die sich um mich gesorgt haben. Da kann ich überhaupt nichts finden, was bei mir Defizite ausgelöst haben könnte. Trotzdem war meine Eigenwahrnehmung, solange ich mich daran erinnern kann und auch die ersten Ereignisse, an die ich mich so erinnern kann, wenn ich mal zurückdenke in meinem Leben, davon geprägt, dass ich selbst von mir dachte, ich bin schwach und ich bin hilflos und ich bin anderen unterlegen. Also ich habe mich eingeordnet in dieser Gesellschaft als ein unteres Mitglied, der den anderen das Wasser nicht reichen kann. Und das hat in mir dazu geführt, oder vielleicht auch andersrum, das sind ja oft Wechselwirkungen, dass Ängste da waren. Ängste davor, nicht bestehen zu können, Ängste davor, dass andere sich, also meine Schwächen, meine Schwachstellen ausnutzen und sich bereichern. Oder irgendwelche sonstigen Dinge. Und dann ist es interessanterweise ja auch genau immer das passiert. Also ich habe eine Menge negative Erlebnisse gerade in der frühen Kindheit gemacht mit Menschen, wo ich gemerkt habe, die treten mir zu nah. Oder die tun Dinge an mir oder mit mir, die ich eigentlich gar nicht möchte. Und ich habe gemerkt, dass sich das tief, tief eingeschlichen hat in mein Leben und dass das so weit ging, dass ich bis zu so einer Art sozialen Phobie, sozialen Ängsten darunter gelitten habe und nicht mehr aus dem Haus wollte, weil ich wusste, da draußen sind Menschen. Innerhalb des Hauses war es kein Problem, meine Familie war gut. Aber außerhalb des Hauses wollte ich nicht hin, weil ich wusste, da sind Menschen und das Gefühl war, die wollen mich umbringen. Oder die wollen mir Schmerzen zufügen. Die wollen mich leiden sehen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich einfach zurückgezogen habe, weil das war der Raum, in dem ich mich wohlgefühlt habe. Ich habe mich in mich selbst geflüchtet, in meine innere kleine Welt, in der ich zwar einsam war, aber dennoch irgendwie überlebensfähig. Und dann, wenn ich draußen war, dann war ich eben auch in meiner Rolle, nämlich in der Opferrolle. Dann habe ich so schwächlich gewirkt, dass, da kann ich heute sagen, dass das klar war, dass andere mich als Opfer sehen, weil ich auf der Stirn Opfer stehen hatte. Und das Gefühl, was in mir war und was ich auch nicht losgeworden bin, war das, dass ich sagte, ich kann nichts und ich bin wenig wert und mein Leben macht keinen Sinn. Vielleicht wusste ich es in mir tief drin, dass das zwar nicht stimmte, weil ich auch immer wieder was anderes erlebt habe, aber ich habe da irgendwie dran geglaubt, an diese Stimmen in meinem Leben. Und die Wende, die kam über einen langen Prozess, über einen langen Weg, vor allem durch Freizeiten, die ich besucht habe, auf denen ich Lieder gesungen habe, auf denen ich Predigten gehört habe, das war eine christliche Freizeit, und auch Menschen kennengelernt habe, die mir plötzlich was ganz anderes gesagt haben. Und ich merkte, dass der jemand ist, nämlich Gott, der mich als wertvoll erachtet. Dass Gott sagt, hey, ich mute dir Dinge zu und du bist mir viel wert. Und ich nehme dich an, so wie du bist. Und für mich war diese Annahme, die ich da so ansatzweise gehört habe, die ich aber ja nie so in mein Herz hineinbringen konnte, ich kannte die Stimmen ja, wurde für mich zunehmend greifbar. Und irgendwann hat es Klick gemacht an einer Stelle, dass ich merkte, hey, wenn Gott mich annimmt, wenn Gott sagt, du bist es mir wert, dann darf ich das auch zu mir selbst sagen. Dann kann ich auch selber sagen, hey, dann nehme ich mich auch an. Also wenn ich angenommen bin, kann ich mich selbst annehmen. In der Psychologie beschreibt man vielleicht dieses Phänomen, oder in der Individualpsychologie ist es mir zumindest begegnet, als Minderwertigkeitsgefühl, das wir als Menschen von Geburt an mit uns rumtragen. Das liegt wohl daran, dass wir als kleine Kinder immer wahrnehmen, dass wir Dinge nicht können und dass uns geholfen wird dabei. Also ich meine eigene Unfähigkeit und meine eigene Abhängigkeit zu den jeweils Größeren. Das sorgt in mir oder produziert in mir das Gefühl, naja, ich muss irgendwo minderwertiger sein als andere. Und normalerweise kommen wir im Laufe unseres Lebens auch aus diesem Minderwertigkeitsgefühl heraus. Das ist bei mir dann tatsächlich auch so geschehen. Und vielleicht bei euch auch auf eine ähnliche Art und Weise. Aber trotzdem ziehen die sich immer wieder durch unser Leben. Und wir haben immer wieder Schwierigkeiten und Herausforderungen, mit unserem eigenen Wert umzugehen. In der Transaktionsanalyse, das ist so ein Instrument, wo es sich hauptsächlich um Kommunikation dreht, da formuliert jemand den Satz, ich bin nicht okay, aber du bist okay. Das ist die Grundeinstellung von den meisten Menschen, die auf dieser Welt leben. Die sagen, der andere, der ist ja im Großen und Ganzen okay, aber ich bin nicht okay. Das heißt, wir gehen mit uns sehr hart ins Gericht. Und versuchen uns ständig zu orientieren an den anderen, die ja okay sind. Aber vielleicht sind die ja gar nicht okay. Entweder das oder aber wir müssen umdenken und lernen, hey, ich bin angenommen. Und das können wir gar nicht, ohne dass wir Gott in unser Leben lassen und ihm den Raum geben, dass Gott uns zuspricht, hey, du bist okay. In der Religionsphilosophie gibt es einen tollen Satz, der mir immer wieder begegnet ist und den ich auch immer wieder nenne, der heißt, ich werde am Du. Ich glaube, dass das wie ein Grundsatz ist auch für diese Predigtreihe. Wir können gar nicht ohne den anderen Dinge über uns selbst erfahren. Das ist wie vielleicht der Spiegel, den wir uns vorstellen, wo wir uns selbst betrachten können. Und so sind Menschen um uns herum und so ist auch Gott oder sein Wort, die Bibel, wie ein Spiegel vor uns, durch das wir erkennen können, durch den wir erkennen können, wer wir wirklich sind. Ich glaube, dass das eine große Herausforderung ist, aber auch eine spannende Sache, im anderen mich selbst zu entdecken. Und gleichzeitig dem anderen ja dann auch zu helfen, dass er sich entdecken kann. Das ist so der absolute Wert von Beziehungen und was wir darauf, wie wir davon profitieren können. Und das heißt, gleichzeitig jemand muss mir meinen Wert zusprechen und gleichzeitig prägen mich andere Menschen. Und auch mein Gottesbild prägt mich. Ich will hier jetzt gar nicht viel vorwegnehmen, aber ich hatte gesagt, manche Menschen glauben nicht, dass ihr Gottesbild sie prägt oder ihre Vorstellung von Gott. Ich glaube, dass das ganz massiv so ist. So wie du dir Gott vorstellst, so sind deine Ideale. Daran orientierst du dich. Ich will gar nicht mehr ausmalen, was das in Konsequenz für manche Gottesvorstellungen bedeutet. Aber vielleicht findet ja ein anderer Prediger dafür gute Worte. Für mich war es ein Vers, der mich rausgerissen hat oder der mir wirklich geholfen hat, mir Mut gemacht hat, durch den Gott zu mir gesprochen hat. So. Das war mein Taufvers, der steht in 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn es steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das war für mich genau das, was ich hören musste. Ich war so voll von Ängsten. Und dann zu hören, hey, Gott hat dir keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Das, was du da spürst, das will Gott nicht. Er will, dass du voller Kraft bist, voller Liebe bist, voller Besonnenheit bist. Das ist das, was Gottes Geist wirkt und schenken will. Und ich bin da wahrscheinlich heute noch dran und immer wieder dran. Aber ich merke, dass Gott das wahr macht, dass mich Ängste in meinem Leben natürlich noch begleiten, aber dass sie mich zunehmend weniger bestimmen und dass sie mich nicht mehr so panisch machen und nicht mehr in diese Phobien hinein, mit denen ich nicht mehr weiß, umzugehen. Gott befreit. Und das freut mich so, also es freut mich für mich, bisschen egoistisch, aber es freut mich für mich, dass ich sagen kann, Gott hat mich an der Stelle einfach wirklich verändert und durch seinen Geist mir Mut gemacht. Phase 2 in meinem Leben dreht sich um mein Gewissen. Ich war ja jetzt Christ geworden, das hatte ich so verstanden, also Gott hat mich angenommen, aber jetzt kam was Neues dazu, eine neue Ebene, und die war, Gott will aber ja auch, dass ich so lebe, dass es ihm gefällt. Also da ist ja ein Anspruch mit verbunden, so war mein Denken. Gott liebt mich, wenn. So, und dann tauchte dieses große Aber in meinem Leben auf, da ist ja immer noch Sünde in meinem Leben. Und wie will ich mit dieser Sünde in meinem Leben überhaupt umgehen und fertig werden? Und ich merkte, ich sündige immer wieder. Und Gott hatte mich ja angenommen, aber ich werde seinen Ansprüchen nicht gerecht. Und dann kam eine Stimme in meinem Kopf, die sich eingeschlichen hat. Also wenn du so bist, dann kann Gott dich nicht lieben. Und ich merkte, dass die Annahme, die ich empfunden hatte, plötzlich wieder verschwand. Also habe ich krampfhaft versucht, weil mir die Annahme ja wichtig war, so zu leben, wie Gott das will. Und habe mir interessante Dinge überlegt, habe mir Belohnungssysteme überlegt, wie kann ich mich selbst belohnen, wenn ich mich daran halte und nicht sündige? Wie kann ich mich bestrafen, weil das mit der Belohnung irgendwie schnell nicht funktionierte? Dann habe ich das versucht und ich habe mich immer schlechter gefühlt und immer schlechter gefühlt, weil es auch nicht funktioniert hat. Ich bin nicht besser geworden. Und das Schlimme war an dieser Sache, dass die Sünde als solche ja schon schlimm genug ist und schlimm genug war. Aber dass ich dieser Stimme in meinem Kopf auch noch Gehör geschenkt habe, die gesagt hat, wenn du das tust, dann kannst du bei Gott nicht ankommen. Und dass da die eigentliche Auswirkung, das eigentlich Fatale der Sünde erst begonnen hatte. Weil jetzt meine Sünde der Grund dafür war, warum ich nicht mehr zu Gott gehen konnte. Und ich merkte, dass ich umdenken muss, weil ich anscheinend grundsätzlich was noch nicht verstanden hatte. Aber es war schwierig, weil ich diese Stimme in meinem Kopf, das ich heute als Gewissen beschreiben würde, damals als Gottes Stimme beschrieben hatte. Ich dachte, das wäre Gott, der zu mir spricht. Aber ich kam in Konflikt, weil ich so Stellen las, wie zum Beispiel aus Römer 8, Vers 1, und da hatte ich auch mal eine Predigtreihe zugehört. Da steht, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Und da spricht Paulus interessanterweise genau über dieses Zerrissensein zwischen der eigenen Sünde, der eigenen Fehlbarkeit und dem Anspruch Gottes. Und Paulus erklärt dann auf eine ganz starke Art und Weise, wie Christus selbst die Last dieser Welt getragen hat und es dann jetzt keine Verdammnis, das heißt keine Verurteilung mehr gibt für die, die in Jesus sind, weil Jesus das Urteil bereits getragen hat. Und dann habe ich verstanden, oder vielleicht angefangen zu verstehen, dass es gar nicht darauf ankommt, wie gut und wie heilig und gerecht ich lebe, sondern dass Gott mich bedingungslos annimmt und bedingungslos liebt. Und dass er dann da nicht stehen bleibt, sondern dass er anfängt, in mir zu wirken, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Also, dass sein Heiliger Geist in mir lebt und mir hilft, mein Leben auf die Kette zu kriegen. Und dass mein Kampf gar nicht mehr der Kampf gegen die Sünde sein muss, sondern dass es mein neues, mein gewonnenes Leben ist, was ich jetzt mit Gott gestalten darf. Und dass Sünde natürlich immer wieder auch da sein wird und vorkommen wird. Und dass ich aber mit dieser Sünde und wie gut tut das, immer zu Gott gehen darf. Und er mir deswegen keinen Vorwurf machen wird. Er mich deswegen nicht verdammen wird. Und ich merkte, dass diese Arme sehr, sehr, sehr weit offen waren von Gott und sind. Und egal wie viel Sünde da in meinem Leben ist und wo ich denke, das muss mich doch von Gott trennen, Gott kann mich doch so niemals lieben. Ich merke doch, je mehr Sünde da sogar ist, desto stärker ist das Bedürfnis von Gott, dass ich endlich bei ihm ankomme und dass ich das endlich ablege. Weil er sieht, wie es mir wehtut, wie ich damit nicht umgehen kann mit der Sünde in meinem Leben und wie es auch den Menschen in meinem Umfeld schadet. Also meine Herausforderung war, das Gewissen als solches zu hinterfragen und das Gewissen nicht gleichzusetzen mit dem Willen Gottes. Reinhold Ruten, ein Seelsorger, der, finde ich, Dinge immer sehr gut auf den Punkt bringt, hat das folgendermaßen formuliert: Ein starker christlicher Glaube fördert ein starkes Gewissen. Ein schwacher christlicher Glaube fördert ein schlechtes Gewissen. Ein starker christlicher Glaube fördert ein starkes Gewissen und ein schwacher christlicher Glaube fördert ein schlechtes Gewissen. Mein Glaube in dieser Zeit war schwach. Ich hatte die Vorstellung von Gott als einen heiligen, gerechten Gott, der Sünde nicht tolerieren kann und in meinem Leben nicht möchte. Und dieses Gottesbild hat mich schwach gemacht und hat mein Gewissen schwach gemacht. Und es war für mich ein Prozess, umzudenken und Gott anders kennenzulernen, damit nicht zu leugnen, dass er Sünde hasst, aber niemals den Sünder hasst. Und zu verstehen, dass Gott alles gegeben hat und bereit ist, jederzeit alles dafür zu geben, um mich zu retten. Und dass er mich nicht schwach haben möchte, sondern dass er mich stark haben möchte, dass er in mich investieren möchte, dass er sich freut, wenn ich Dinge überwinde, die mir wirklich mich krampfhaft am Boden halten oder verschlingen wollen. Er freut sich darüber, wenn ich überwinde und er hilft mir sogar zu überwinden. Und deswegen ist die Frage, die ich mir gestellt habe, welcher Stimme folge ich in meinem Leben und welcher Stimme folgst du? Auf was hörst du da? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir unser Gewissen immer wieder hinterfragen und uns nicht einfach nur vorbehaltlos prägen lassen von dem, was wir denken und wie wir uns fühlen, sondern dass wir immer wieder auch in die Bibel gucken und uns darüber unterhalten und merken, Gott ist so gut, dass er uns gewinnen will. Und dass wir die Dinge auch wirklich prüfen, die unser Gewissen ausmachen. Und dann kam die dritte Phase meines Lebens, die hieß: Übernimm Verantwortung für dein Leben. Ich hatte bis dahin mein Leben so erlebt, dass Gott sich um die meisten Dinge eigentlich gekümmert hatte. Also er hatte mich in eine gute Familie hineingeboren, er hatte mich auf diese Freizeiten geschickt, ich hatte meine Problemfelder, er hat sich darum gekümmert, ich hatte Fragen, ich habe Antworten bekommen. Dann waren gerade so große Entscheidungsfragen in meinem Leben, was möchte ich überhaupt machen? Für mich ganz stark davon geprägt, dass ich sagte, es geht doch gar nicht um mich, ich will gar nicht fragen, was will ich eigentlich, sondern ich will nur Gottes Willen tun. Und das habe ich ernsthaft gebetet und über Jahre hinweg gebetet. Und ich glaube auch nicht, dass das Gebet grundsätzlich schlecht war. Aber mir war es immer nur wichtig, was Gott will. Und dann bin ich nach Brasilien gefahren, weil ich das Gefühl hatte, Gott will, dass ich nach Brasilien gehe. Und habe dann FSJ gemacht. Und in diesem Jahr, verrückterweise, hat Gott mir beigebracht, dass er sagt, ich will nicht, dass du einfach nur altruistisch, also ohne, dass du an dich denkst, das tust, was ich will. Ich möchte, dass wir gemeinsam einen Weg finden. Und ich habe viel Zeit im Gebet verbracht in dieser Zeit in Brasilien. Ich weiß nicht, warum das da so einfach war, aber es war so. Und habe mein ganzes Leben aufgearbeitet und habe gemerkt, hey, Gott bietet mir jetzt Möglichkeiten an, aus denen ich wählen kann. Es fühlte sich zum ersten Mal so an, dass ich merkte, Gott hat Dinge in meine Hände hineingelegt, die kommen von ihm und das weiß ich auch, aber jetzt muss ich damit was tun. Und ich kann mir überlegen, was ich daraus mache. Vielleicht wie mit Legosteinen. Jetzt kann ich überlegen, ob ich aus den Legosteinen ein Haus baue oder ob ich daraus ein Schiff baue oder ob ich versuche, daraus irgendwie eine Ente zu bauen. Also es ist meine Entscheidung, mit dem, was Gott mir jetzt geschenkt hat, das zu machen oder etwas zu machen. Und das Ganze darf ich mit Gott absprechen. Und ich darf ihn fragen, hey, was möchtest du mit meinem Leben anstellen und mit dem, was du mir gegeben hast? Aber ich bin am Ende der, der es tun muss. Und ich kann mich da nicht einfach zurücklehnen und gemütlich abwarten. Und ich merkte, dass das eigentlich die gleiche Erfahrung war, wie die ich als Kind gemacht hatte. Da, wo ich als Kind einfach abhängig bin von meinen Eltern und ich auch nicht gefragt werde, ob ich jetzt essen will oder nicht, sondern mir das Essen dann reinstopft, weil es sein muss. Oder ich auch nicht gefragt werde, ob ich jetzt schlafen gehen will oder nicht, sondern das wird entschieden, dass ich jetzt zu schlafen habe. Und das ist auch richtig so und gut so. Dass wir aber im Laufe unseres Lebens ja dahin kommen, dass wir das auch vielleicht mal eigenständig lernen müssen, ist ja nicht ganz unwichtig. Und ich habe gemerkt, das ist in unserer Beziehung zu Gott in vielen Punkten genauso. Dass Gott beginnt und uns abholt als Säuglinge und uns hilft, die ersten Schritte zu gehen, bis wir eigenständig laufen können. Und dann sagt er, hey, ich bin da, aber bitte geh selbst. Ich werde dich nicht verlassen und ich werde dich nicht im Stich lassen. Und wenn irgendwas passiert, ich kümmere mich sofort um dich. Aber geh selbst. Und ich merkte, dass mir das gut getan hat, weil es mir Wert gegeben hat. Eigenverantwortung kann bedeuten, dass ich rauskomme aus diesen Kinderschuhen und dass ich Gott zutraue, dass er mir was zutraut. Es kann aber auch bedeuten, dass ich mich nicht länger entschuldige mit Dingen, für die ich andere verantwortlich mache in meinem Leben. Also meine Vergangenheit. Ich könnte sagen, mir sind so viele schlimme Menschen begegnet. Ich habe keinen anderen Grund und Anlass, von Menschen positiv zu denken. Und ich bleibe in meiner inneren Festung, in meiner kleinen Festung, die ich aufgebaut habe. Und ich mache Erfahrungen in meinem Leben verantwortlich oder Menschen in meinem Leben verantwortlich dafür, wie ich heute denke und handle. Aber das ist kein verantwortungsvolles Handeln. Das ist am Ende egoistisches Handeln. Und ich gebe anderen keinen Raum mehr. Menschen wie euch zum Beispiel, dass ihr mich vom Gegenteil überzeugen könnt. Ich glaube, dass das eine große Herausforderung ist und dass jeder von uns an einer unterschiedlichen Stelle auch da knabbert, vielleicht bei dieser Frage, wo mache ich andere verantwortlich für mein Handeln, für mein Denken. Ich weiß es aus vielen Familien oder auch Situationen, gerade vielleicht Nachkriegskindern oder Kindern aus Familien, wo die Eltern noch im Krieg waren, wo auch andere Erziehungsmethoden noch gang und gäbe waren, wo es hieß, ich wurde von meinen Eltern geschlagen, deswegen kann ich gar nicht anders, als durch Strenge zu erziehen. Und dann wird man sich oder fängt man an, sich zu entschuldigen mit dem, was man selbst erlebt hat und wie es einem ergangen ist und nimmt das als Legitimation dafür, dass man ebenso mit anderen umgeht. Aber ich will euch Mut machen, hey, es gibt eine Möglichkeit, das zu überwinden. Und Gottes Geist ist so stark und kann so stark wirken in euch, dass das nicht sein muss. Dass ihr umdenken könnt und auch euer Handeln sich verändert. Wir sind nicht einfach nur Spielball irgendeines Systems, in dem wir nicht anders können. Das mag unsere Gesellschaft uns manchmal leider so verkaufen, aber ich glaube, dass es nicht stimmt. Mindestens Gott hat die Möglichkeit, dich und dein Leben zu verändern. so wie er mein Leben verändern konnte und mir beigebracht hat, eigenverantwortlich zu sein. Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen, die drei Phasen, die mein Leben gekennzeichnet haben. Am Anfang stand die Frage nach dem Selbstwert oder der Selbstannahme. Ich habe mir die Frage gestellt, hey, glaubst du, dass Gott dich liebt, so wie du bist? Und dass er dich persönlich meint, wenn er sagt, dass er dich liebt. Nicht die Welt, nicht die Menschheit, nicht den anderen, sondern dich. Gott liebt dich. Kannst du das zulassen und willst du das annehmen? Das zweite war das Gewissen. Die Frage war, auf welche Stimme höre ich eigentlich? Und von welcher Stimme lasse ich mich leiten und lasse ich mich prägen? Und ich habe gemerkt, ich muss mein Gewissen überprüfen. Immer wieder überprüfen. Und das heißt auch, dass ich im Glauben wachsen muss, erwachsen werden muss. Und Gott immer neu suchen muss und kennenlernen muss, dass ich verstehe, wie gut er es eigentlich mit mir meint. Und das dritte war die Eigenverantwortung, in der ich mich gefragt habe, wem gebe ich die Schuld für Dinge in meinem Leben, für Haltungen, die ich heute habe, von denen ich meine, dass ich davon nicht loskomme. Und ich merkte, dass der Aufruf an mich gilt, hey, ergreife dein Leben. Leb du dein Leben, weil du wirst kein anderes bekommen. Und solange du dich noch entschuldigst, gestaltest du es noch nicht. Ich glaube, wir haben unglaubliche Möglichkeiten in unserem Leben, in unserem eigenen Leben anzufangen. Und das wird sich auswirken auf das, was um uns herum passiert. Leben in einer geklärten Beziehung zu mir selbst. Das waren die drei wesentlichen Punkte, die mich in meinem Leben bestimmt haben und geprägt haben. Und ich kann es ehrlich so sagen, ich habe in diesen Punkten einfach erlebt, wie Gott sich in meinem Leben groß gemacht hat. Vielleicht kann man das auch ansatzweise ohne Gott überwinden, aber für mich ist Gott an der Stelle die Konstante, die mir auch die Sicherheit gibt, dass ich weiß, was auch immer da kommen mag, Gott wird immer wieder da sein. Und ich werde auch das nächste Problem angehen können, in seiner Kraft und mit seiner Hilfe, weil ich ihn als den erlebt habe, der mich immer wieder rausgezogen hat. Und das Gleiche wünsche ich mir für euch, dass ihr das auch erlebt. Amen.